versuchen wir es mal.
Okay, 1, 2, 3. Herzlich willkommen im Logos Orbit.
Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was für ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Okay, ja. Wir haben soeben probiert, im Kanon, bewusst im Kanon einzuleiten, was jetzt hier in der nächsten Zeit so passieren soll. Was passieren wird, ist, dass wir sprechen. Ja, das wird nichts Neues sein für uns und für euch, aber wir werden sprechen. Und das heutige Thema, das Marco diesmal vorgeschlagen hat, handelt unsere sogenannte Leistungsgesellschaft ab. Viel mehr kann und will ich gar nicht dazu sagen, weil Marco derjenige ist, der sich darin auskennt, und ich werde Bystander bleiben. Vielleicht das ein oder andere einstreuen, aber ich baue und zähle da ganz auf meinen Freund Marco, der da die Expertise innehat. Also Marco, ich grüße dich und ich freue mich auf dich. Und was hast du mit mir vor?
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch wieder hier mit dir zu sprechen und ja, euch im Gehörgang zu sitzen. Ich habe diesmal, so wie du letzte Woche ein Buch mitgenommen hast, habe ich diesmal ein Buch mitgenommen, sehr viel jünger, mit Sicherheit auch nicht so einflussreich. Aber nichtsdestotrotz finde ich es sehr bemerkenswert und durchdenkenswert. Das Ganze ist von Michael Sandel. Es heißt, das habe ich selbst fast vergessen, ich muss mal in unserem Chat einmal nachgucken. Ich habe das Buch in meinem Zimmer liegen, wollte jetzt nicht aufstehen deswegen. Ja.
Das läuft ja wie am Schnürchen heute.
Vom Ende des Gemeinwohls. Wie die Leistungsgesellschaft unsere Demokratien zerreißt. So, Michael Sandel ist ein Professor, es müsste die Harvard University sein, hat schon vor Jahren, habe ich ihn entdeckt, er schreibt immer wieder von Gerechtigkeitsthemen, Verteilungsgerechtigkeit, Markt und Gerechtigkeit, was man nicht kaufen kann, da gibt es Beispiele, die er anführt. Sehr viele Dinge bei ihm gelesen, die ich schockierend fand, dass beispielsweise Fehlproduktionen, ich glaube bei Ford war es mal, aufgedeckt wurden intern und ein Ersatzteil von wenigen Dollar dafür notwendig wäre, um bei einem Unfallszenario, das die Gefahr des Todes zu minimieren. Da rechnet man dann in wirtschaftlichen Unternehmen anscheinend durch und sagt, alle bisher ausgelieferten Autos nachzurüsten wäre zu teuer. Wir bemessen nämlich ein Leben mit roundabout $200,000 war es, glaube ich. Mhm. So, das hat Eindruck bei mir gemacht und letztens habe ich beim Scrollen durch die digitalen Buchhandlungen das neue Werk von ihm entdeckt und dachte mir, komm, das bestellst du. Ich habe es relativ schnell durchgelesen. Es geht, wie der Titel schon sagt, um die Leistungsgesellschaft. Der Fachbegriff ist die Meritokratie. Kommt, wie so viele dieser Begriffe, aus dem Griechischen und wird dann sowas heißen wie die Herrschaft der Leistung. Die Meritokratie, also die Form der Gesellschaft, die in unseren westlichen marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaftsformen angelegt ist, heißt oder bedeutet für uns, jeder sollte die gleichen Startbedingungen oder die gleichen Chancen dazu haben, aus seinem Leben etwas zu machen. Und dann werden sich diejenigen Individuen durchsetzen, die mit ihrer Leistung dies auch am ehesten verdient haben. So, also irgendwo ein Kampf, ein evolutionäre Survival of the Fittest, angepasst auf gesellschaftliche Form und Fittest in diesem Sinne von angepasst, am besten eingefügt. Ne, der Fit, die Anpassung und nicht der Stärkste in diesem Sinne. Ja, und er fragt halt, was denn diese Leistungsgesellschaft mit oder der Leistungsgedanke innerhalb der Gesellschaft mit unserer Gesellschaft denn macht. Denn das setzt natürlich einige Dinge voraus, wenn ich sage, dass jeder ja tendenziell die Chance hat, aus seinem Leben etwas zu machen. Ne? Abgesehen davon, dass es auch Formen von Unterdrückung, Rassismus und dergleichen Hierarchisierungen innerhalb der Gesellschaft gibt, die natürlich dann keine selbe Ausgangsposition verschaffen, muss man sich natürlich auch auf das Menschenbild berufen, was dem zugrunde liegt. Also wenn ich sagen würde, dass jeder dieselbe Chance hat unter den gesellschaftlichen Bedingungen, die wirklich gleich wären, dann würde ich ja davon ausgehen, dass wir alle ein Prinzip der Tabula Rasa wären. Wir sind alle gleich leere Gefäße und würden dann aus unserer Lebensumwelt werden wir beschrieben und dann machen wir das Beste daraus. Ja, das ist ja in der Erfahrung nicht der Fall. Wir kommen mit ganz verschiedenen Anlagen an, haben verschiedene Talente, haben verschiedene soziale Umstände und kommen da recht schnell an Grenzen. Hast du diese Erfahrung in deinem Leben gemacht, dass du irgendwo deine Limitierung ganz deutlich gespürt hast oder vielleicht auch gespürt hast, dass du mit Anlagen auf die Welt gekommen bist, die du kultiviert hast, die andere nicht haben. Also, dass du dich in einem Feld, sagen wir mal, auch so, wie es ist, besser gefühlt hast, überlegen gefühlt hast.
Natürlich beides, ja. Auf der einen Seite bin ich in einer sozial eher schwächeren Umgebung aufgewachsen und hatte also nicht die finanziellen Mittel, beziehungsweise meine Eltern, um ein Leben in Saus und Braus zu bieten und entsprechend ins Disneyland zu fahren oder alle Spielsachen und Kleidungsstücke und dergleichen zu bekommen, bis hin zu dem, ich sag jetzt einfach mal, teuren Elite-Internat. Und das hat mit mir auch früh was gemacht. Also ich habe mich natürlich im Vergleich immer schlechter abschneidend empfunden und mich bisweilen auch geschämt und wurde auch gemobbt. Also diese soziale Ungleichheit, die bereits in der Schule anhand von Markenkleidung und so weiter zur Schau gestellt wird, die hat mich also früh begleitet und damit auch Einfluss auf meine Assimilation in einer Leistungsgesellschaft genommen. Ich war also nicht unbedingt gewillt, in elitäreren, in Bildungskreisen oder wie auch immer zu verkehren, weil das waren häufig Kreise aus höher geschichteten Familien. Das andere jedoch, was man vielleicht sogar auch wahrnimmt, ist, dass ich von meinem Vater, einem sehr intellektuellen Menschen, sehr früh bereits auch ausgebildet wurde, also geistig und sprachlich. Er hat mich gefördert in dem Sinne, dass er mir die weltlichen Umstände zu erklären bemüht war, indem er meinen Horizont erweiterte, indem er mir ganz viele Angebote machte, die Welt zu erfahren und zu erleben und zu begreifen insbesondere. Meine Mutter hatte auch einen sehr schlagenden Einfluss auf mich, also auch sie würde ich als Intellektuelle bezeichnen. Und das ist natürlich eine sehr starke Ressource, um sich geistig schneller vielleicht als andere zu entwickeln, ja, um da Anlagen auch zu erfüllen und Talente auszuschöpfen. Das heißt, da habe ich eine etwas rasantere Entwicklung hinter mir als die meisten, die mir in meinem Leben begegnet sind. Und das hat auch viel mit einem kritischen Geist zu tun, den ich in mir etabliert habe, der darauf beruhte, dass ich insofern Tabula Rasa war, als ich zum Beispiel nicht getauft wurde und mir die Möglichkeit, in eine Religion oder in eine Religiosität zu finden, völlig freigestellt worden ist. Also ich bin nie, um es böse auszusprechen, eingekerkert worden in ein Dogma, ja, oder irgendwie hin und her gerissen worden, gezerrt worden in die eine oder andere Kirche, sondern ich durfte da meine ganz eigenen Erfahrungen machen und darauf aufbauend auch meine Religiosität entwickeln. Auch das würde ich in dem Kontext in einer christlichen Gesellschaft zur Debatte stellen und merke aber, wenn ich in dieses Thema reinspüre, also das Thema, ich komme als Tabula Rasa zur Welt, alle haben dieselbe Chance, das ist ja ein Bullshit-Narrativ, das macht mich ganz schön wütend, das merke ich. Also Menschen, die emporgekommen sind als Führungsgestalten, ja, als beispielsweise ein Professor, ich will jetzt mal keine Namen nennen, in der Uniklinik Marburg, der weltweit von höchstem Renommee ist, der stellt sich also hin und ja, und das Licht fällt auf ihn und er fühlt sich wie ein fleischgewordener Gott. Ja, so schaut euch an, was für einen unglaublichen Werdegang ich hingelegt habe. Und ja, also schmückt sich gerne mit allen möglichen Federn, aber zeigt keinen Funken Demut. Und das ist das, was mich so wütend macht. Ja, dass er aus einer privilegierten Familie kommt, dass er mit Sicherheit hofiert und beantwortet und gestützt wurde. Ja, dass er in den entsprechenden Situationen die nötigen Ressourcen verfügt bekommen hat. Dass bei ihm auch alles Mögliche einfach glatt lief. Also auch Glück im Spiel war, wenn man so möchte. Ja, das kommt nicht zum Ausdruck. Und das empfinde ich bei vielen Menschen dieser Art. Ja, wobei ja nochmal zur Debatte gestellt werden kann, ob ein wirtschaftlich erfolgreicher Mensch überhaupt so viel erreicht hat, dass ich ihn zum Beispiel oder du ihn oder viele anderen ihn dafür bewundern. Naja, also Survival of the Fittest, wie du schon gesagt hast, Sozialdarwinismus ist mir persönlich ziemlich zuwider.
Das waren sehr genaue Ausführungen, aber ich habe da sehr viele Parallelen zu mir auch, zu meiner eigenen Biografie wahrgenommen. Also bei mir ist es auch der Fall, dass ich als erster meiner Familie beispielsweise studiert habe und nie so wirklich in einer der Welten mich heimisch gefühlt habe, also weder in dem, ja, wenn man es ganz klassisch nehmen möchte, Arbeiterumfeld, was jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr 19. Jahrhundert ist, aber ich glaube, jeder weiß ein bisschen damit anzufangen, auch im Ruhrgebiet, das ist ja eine lange Tradition, aus dem ich stamme. Noch habe ich mich dann später in der akademischen Welt so richtig angekommen gefühlt, weil ich da auch immer wieder so Barrieren gespürt habe. Es war beispielsweise ein Seminar, in dem dann ein Kommilitone, von dem ich im ersten Moment gespürt habe, dass ich ihn verachten werde, weil er eine Aura und einen richtigen Snobismus ausgestrahlt hat. Es hat einen schon in eine Schleimspur eingehüllt und es war wirklich eklig, so körperlich eklig. Ja, und der hat dann so Sprüche abgelassen und dann in den ersten Sitzungen, ja, wie wir ja alle wissen, hier Denker XY hat ja im Werk Z geschrieben, so und so. Und ja, du hast da gemerkt, ja, wie wir alle wissen, so nein, so vielleicht hast du in deiner Jugend, in deiner Sozialisation, vielleicht war das ein Punkt, auf den Wert gelegt wurde, aber es war gleich so dieser Habitus, so ja, das ist ja normal, das ist ja Standard. Mhm. So, und das war jetzt nicht das normale Empfinden innerhalb meines Studiengangs, aber das war durchaus schon gegeben, dass ich da gemerkt habe, oh, auch da ist so eine Barriere hinzu, das ist alles so ein bisschen, ja, elitärer und hier wird sehr viel Gewicht auf die Leistung gesetzt. Also ich war immer ein sehr guter Student, also Noten haben gestimmt, trotzdem habe ich mich nie so als Teil dessen gefühlt, weil auch da, gerade da, wird ja auch immer eine Elite-Universität, wie es so schön heißt, und da hat sich die Ruhr-Universität auch mal drum beworben, um so ein Verfahren, ist dann bis, glaube ich, in die letzte Runde gekommen, wurde dann aber nicht mit dieser Exzellenz Auszeichnung versehen. Beruht ja viel darauf, dass so und so viele Veröffentlichungen in renommierten oder auf renommierten Plattformen veröffentlicht werden, dass viele Studierende aus dem Ausland an die Universität wechseln. Also da wird quasi das Label Exzellenz damit gleichgestellt, dass bestimmte Zahlenparameter stimmen. Und auch da wird wieder die Welt, gerade die wissenschaftliche Welt, wird im gesellschaftlichen Kontext auch nur auf Zahlen reduziert. Und ja, dieser intrinsische Bildungs- und Entdecker-Forschergeist, den man eigentlich so als Prästudent, Prästudierender so an der Universität vermutet, bekommt man halt relativ schnell mit, dass es da auch ganz viel um Politik geht und auch das ganz viel um Gesellschaft. Und das hat mich schon enttäuscht, muss ich sagen. Das war nie dann so, wo ich gesagt habe, ja, das möchte ich machen. Also ich habe ganz lange mit dem Gedanken gespielt, auch in die Forschung einzusteigen nach meinem Studium. Nur das war einer der Gründe, weswegen ich dann diesen Weg mir verschlossen habe, obwohl ich ihn zum Teil immer noch sehr gut mir vorstellen könnte, aber zum großen Teil auch nicht, weil ja viele Dinge mich da auch eher abschrecken als anziehen. Hast du sowas mal in deinem Studium erlebt? Also du hast gerade schon von dem Prof aus der medizinischen Fakultät gesprochen, aber das war ja nicht dein angestammtes Studium. Hast du in deinem Studiengang auch solche Erfahrungen gemacht, dass du dich irgendwie fremd gefühlt hast, oder war das genau deine Welt?
Ich habe ja mehrere Studienversuche gestartet, ehe ich dann das Studium fand, das mir inhaltlich soweit zusagte, dass ich damit auch abschließen wollte. Und ganz interessant, ja, mein erstes Studium in Mönchengladbach 2007, Kulturpädagogik, hat sich vollkommen natürlich angefühlt. Das war ein Raum mit Menschen, in dem ich mich ganz gefühlt habe und auch gesehen gefühlt habe und wo auch Gerechtigkeit herrschte. Das war nicht so, dass ich da Konkurrenz wahrnehmen konnte oder diese, ich sag mal, Statussymboldiskurse, sondern da war ein sehr herzliches und warmes Miteinander. Ich hatte zwar auch meine Issues mit einem Professor, die auch dazu geführt haben, dass ich das Studium frühzeitig beenden musste, aber das hatte eine ganz andere Dimension. Und danach war ich kurzweilig in Wilhelmshaven und habe Medienwirtschaft begonnen zu studieren, also einen Wirtschaftsingenieur Wesensstudiengang. Und da gab es einige Leute, die aus elitären Kreisen stammten, also die mit dem Mercedes vorfuhren und in Anzug und Schlips, Krawatte in die Vorlesungen kamen, mit Lackschüchen, irgendwelche Firmen der Väter oder der Onkel übernehmen sollten. Und die also wirklich ganz und gar auf dieses neoliberal-wirtschaftliche Denken konditioniert waren. Und da habe ich mich dann sehr fremd gefühlt. Ich habe mich einerseits fremd gefühlt, weil ich mit den mathematischen Inhalten und wirtschaftlichen Inhalten der einzelnen Module überhaupt nicht zurechtkam. Ich bin halt ein vollwertiger Geisteswissenschaftler und diese, ich nenne sie jetzt mal andere Welt, war für mich weitestgehend kaum betretbar. Ich habe es halt versucht aus anderen Gründen, weil ich Journalist werden wollte. Und das andere war nun mal eben, dass ich ja mit einer sehr linken, linkspolitischen Einstellung, antikapitalistischen Haltung dort dann auf erheblichen Widerstand stieß. Und ich merkte auch, dass die Professoren, die BWL, VWL, Recht, Rechnungswesen, Wirtschaftsinformatik und was es da alles so gab, unterrichteten, eher mit den Schülern konform gingen, die der Upper Class entsprachen und die auch dieses Wirtschaftsdenken sehr elaboriert anwenden konnten. Also da habe ich mich fremd gefühlt, definitiv. Und dann, nachdem ich dort exmatrikulierte, kam ich nach Marburg und habe Geschichte und andere Sachen aus dem geisteswissenschaftlichen Kanon studiert und dort war das wieder so, dass ich eher auf Gleichgesinnte stieß. Also auch die Professorenschaft sagte mir sehr zu. Marburg ist ja ohnehin eine, wie man allgemein weiß, sehr linke Stadt. Und da gab es dann jetzt nicht so viele Differenzen in dem Sinne. Abgesehen von den sogenannten Burschis. Wir können da irgendwann mal einen Podcast über Burschenschaften machen. Also Männerformationen, die auf alte Traditionen zurückgreifen und die bisweilen Werte vertreten, ja, die sehr kontrovers sind und die man diskutieren müsste. Mit Nationalstolz, mit Hierarchie, mit Frauen- und Ausländerverachtung.
Bitte. Das ist bis heute mir ein Rätsel, dass sich sowas noch gehalten hat. Also ich habe ja, die Ruhr-Universität ist, weiß ich nicht, in den 50er oder 60ern gebaut worden. Dementsprechend funktional betonlastig sieht sie auch aus. Und ich weiß gar nicht, ob es da gibt. Aber Marburg hat eine so lange Tradition, das ist ja schon was anderes. Und da werden sich auch diese Burschenschaftler gehalten haben, aber ich habe es trotzdem nie verstanden. So auch immer, wenn ich in amerikanischen Filmen oder so dann sehe von den ganzen Verbindungen und dann siehst du da auch Dokus über, keine Ahnung, ich weiß nicht, in welcher Elite-Uni das ist, da Skull and Bones dann so ganz verschwiegen und ne, man knüpft Verbindung fürs Leben und so weiter. Also das ist ja auch der Kern dessen. Ne? Wir gehen an eine Universität. Zumindest war das mal so, dass ein Studium einen hohen Stellenwert, ein hohes Prestige hatte. Ja. Nur ich habe schon gemerkt, während meines Abiturs, ich war jetzt kein guter Schüler, eher ein schlechter Schüler, habe ich schon gemerkt, dass das Abitur eigentlich kein Qualitätsmerkmal in diesem Sinne mehr darstellt. So, heute können sehr viele Menschen studieren, wenn sie da so ein, zwei Punkte beachten und die beherzigen, würde ich mal so ganz gewagt in den Raum stellen. So, das ist noch nicht jedem möglich, aber ich sag mal, die Barrieren sind natürlich da sehr viel offener als noch vor, weiß ich nicht, 150 Jahren oder so. In der Zeit war es ja wirklich ein elitäres Alleinstellungsmerkmal. So, jetzt haben wir aber in den Vereinigten Staaten und der Michael Sandel stammt halt aus Amerika und lehrt auch dort ein anderes System. Dort sind die Kosten sehr viel höher als hier in Deutschland. Also ich habe tatsächlich noch Studiengebühren mitgemacht, so ein, zwei Semester oder was, aber die wurden dann ja auch bei uns abgeschafft, sodass wir jetzt den Sozialbeitrag an den normalen staatlichen Universitäten haben. In den Vereinigten Staaten kann ein Studium ja durchaus mal mehrere hunderttausend Dollar kosten. Und dadurch, dass ja die Anzahl größer wird, die studieren wollen, die vielleicht auch die rein Noten dafür haben und die Plätze nicht unendlich sind, kommt es natürlich zu einem Bewerberkampf. Und da gibt es natürlich dann die Möglichkeit, über Stipendien oder das Studium selbst zu bezahlen, Möglichkeiten, das zu finanzieren, aber trotzdem muss man ja noch angenommen werden, wenn weiß ich nicht, 40 neue Studenten für irgendein geisteswissenschaftliches Studium zugelassen werden, aber sich 1000 bewerben, haben wir ein Problem. So, Michael Sandel stellt in seinem Buch auch Taktiken dar, wie man an diese Universität kommt. Es geht natürlich einerseits über diese SATs, so heißen die, das sind die genormten Tests, die geschrieben werden und die Tauglichkeit fürs Studium darstellen wollen. Diese SATs sind genormt, sind aufs ganze Land gleich und deswegen kann auch eine Vergleichbarkeit über Schulgrenzen hinaus dadurch geschaffen werden. Zumindest ist das der Gedanke dahinter. Man kann natürlich, wenn man aus einem reichen Elternhaus ist, auch an die Universität spenden und dann hoffen, dass diese Universität das berücksichtigt. So, das nennt dann ein ganz bestimmter Mann, ich habe seinen Namen vergessen, ist auch irrelevant dafür, die Hintertür. Dieser Mann hat aber eine Seitentür geschaffen, wie er es selbst nennt. Und diese ganze Darstellung dieses Uniskandals, der dann aufgedeckt wurde, kann man auch in einer Netflix-Doku nachvollziehen. Die heißt Operation Varsity Blues und stellt halt diesen Mann da, der Verbindung zu Universitäten pflegt und beispielsweise in so Randsportarten wie Segeln oder Reiten oder auch Fußball, was in Amerika ja eher eine Randsportart als eine Hauptsportart ist, die Trainer Kontakte pflegt und auch an die spendet, um dann Stipendien für Kinder eines reichen Elternhauses zu erlangen. Also es heißt, er sagt dann den Spendern, ja, ne, für die Hintertür müssen sie mehrere Millionen spenden, aber es ist nicht klar, ob sie genommen werden. Meine Seitentür ist sehr viel günstiger. Das ist vielleicht 1 Million, vielleicht ein bisschen drunter. Aber ich kann Ihnen garantieren, dass das Kind angenommen wird, weil es ja Teil des Segelteams oder was werden soll. Oder des Wasserballteams. So, ne? Dann werden halt auch Lebensläufe gefälscht und ja, die Kinder spielen auf einmal offiziell Wasserball und mit Photoshop etc. werden dann halt dementsprechende Nachweise geschaffen und ja, das Kind wird dann halt angenommen. Die Frage, die sich jetzt stellt und die auch Michael Sandel in seinem Buch stellt, warum ist es Eltern, die das Geld dafür haben, 1 Million Dollar auf den Tisch zu legen, um einfach nur das Kind an eine Universität zu bringen, haben ja per se relativ viel Geld, sodass das Kind keine finanzielle Not mehr haben sollte in seinem Leben. Es sei denn, man verliert das ganze Geld in Investments. Kann natürlich sein. Aber man geht ja eher davon aus, dass die Kinder einen guten Start haben werden und dass sie nicht unbedingt nach Yale oder Harvard oder Princeton oder an die Boston University oder sonst wohin müssen. Die Frage ist halt, wenn sie es nicht müssen finanziell, dann ist da ja ein anderer Anreiz, den die Eltern sich erkaufen wollen. Also ist der Abschluss bzw. die Aufnahme an eine Elite-Universität bedeutet gesellschaftlich ungemein viel. Das heißt, wer es dahin schafft, hat es sich verdient. Und eine Leistungsgesellschaft postuliert ja, dass jeder dieselben oder unter denselben Ausgangsvoraussetzungen, wir können alle zur Schule gehen, da die Besten werden halt honoriert und das ist halt in so einem Auswahlverfahren an der Universität, an der Elite-Universität, ist es dann die Bestätigung dafür, du hast es dir bis zum Weg bis jetzt verdient, dir dieses Prädikat anzuheften. Und ja, er beschreibt dann auch ganz, ganz eindrücklich, was für Lasten auf den Studierenden liegt. Und das sieht man in dieser Doku auch sehr gut, auch wenn sie es dahingehend nicht reflektieren. Aber es werden immer wieder Schüler gezeigt, die Ergebnisse der Universitäten gerade öffnen. Und was da für ein Druck auf diesen jungen Menschen lastet, ist unfassbar. Ne, Michael Sandel beschreibt dann auch, dass die Kinder und Jugendliche durch einen so unfassbaren Drill gehen, ne, Schule, außerschulische Aktivitäten, Sport, gemeinnützige Aktivitäten, irgendwas im Ausland dann noch. Also die Schüler haben kein Leben mehr, weil sie arbeiten auf diesem Momentum hin, an der Elite-Universität aufgenommen zu werden. Und dann, wenn du das alles gemacht hast, du siehst vielleicht, dass in deinen Kreisen, dass es genauso ist, weil meine Freunde sind ja wahrscheinlich auch eher alle gut betagt, beziehungsweise die Elternhäuser dieser Freunde, dann drängt sich natürlich für mich die Vermutung auf, ich habe es mir verdient, diese Stellung, dieses Prädikat zu erlangen, und ich habe mir auch verdient, höher als andere Menschen zu stehen, die ja die gleichen Chancen hatten. Ja, jetzt habe ich relativ lang geredet, aber du hast es ja eben schon angeführt, die fehlende Demut in der Sache, der fehlende Blick dafür, welche Unterschiede es doch gibt, ist schon eklatant. Und diese ganze Logik, und dann komme ich auch zum Punkt, und dann würde ich gerne nochmal an dich geben. Wenn wir auf der einen Seite die Menschen haben, die es sich verdienen, Stellungen in der Gesellschaft zu bekleiden, die andere nicht bekleiden, dann gibt es natürlich auch die Kehrseite der Medaille und Menschen, die es nicht tun, die vielleicht in ein Ausbildungsverhältnis gehen oder ja direkt arbeiten an der Tanke, im Diner oder sonst wo, im Supermarkt. Wie fühlen sich diese Menschen? Und das ist die Frage, die ganz wichtige Frage, und deswegen fand ich das Buch so gut, Michael Sandel stellt die Frage nach den Verlierern dieser Leistungsgesellschaft. Wie fühlen die Verlierer sich? Wenn die anderen es sich nach dem allgemeinen meritokratischen Credo verdient haben, an der Stellung zu stehen, dann habe ich es ja auch selbst verbockt, dass ich nicht diese Stellung habe. Also ich werde einerseits durch ein vielleicht maues Gehalt, dadurch einhergehend mit einem Lebensstil, der vielleicht sehr beschränkt ist auf meine Freizeitmöglichkeiten, meine Wohnmöglichkeiten, meine Lebensqualität, was Nahrung anbelangt. Wir alle wissen, wer auf Qualität von Nahrung achtet, muss einen sehr viel höheren Anteil zahlen als an Fastfood und ungesunden produzierten Sachen. Ich kann an all den Dingen nicht teilhaben. Das ist schon scheiße für sich genommen, aber ich habe es mir ja selbst zuzuschreiben. Und dann blicke ich auf eine elitäre Schicht, die sich selbst feiert, die sich selbst reproduziert, muss man ja sagen. Es ist ja eben nicht so, dass alle dieselbe Chance hatten. Und diese Tellerwäscher-Stories, die so gerne in Hollywood auch verwendet werden, das sind absolute Ausnahmefälle. Ja. Und dann schlägt Michael Sandel auch die Verbindung halt zu der Wahl von Donald Trump, dass es eine elitenfeindliche Stimmung war, dass es Aversion gegen Bildung und gegen Akademiker, kann ich alles komplett nachvollziehen, weil du ja in deinem angeschwollenen Selbstbewusstsein als Harvard-Absolvent durch die Welt gehst, ne, und vielleicht auf den Bettler oder die Dame an der Kasse von oben herunterblickst. Und das Ganze hängt damit zusammen, dass wir diesem Phantasma hinterherhinken, dass wir alle ja diese Chance darauf hätten und dass die anderen es nicht verdient haben. Ja. Jetzt stehen wir beide auch in einem Arbeitsverhältnis und eins hat nicht wirklich mit. Also ich hätte nicht studieren müssen, um das zu machen, was ich gerade mache. Du bist auch in einem Arbeitsverhältnis. Und hast du schon mal Erfahrungen gemacht innerhalb dieser Arbeitswelt, dass Leute mit einem Habitus dir gegenübergetreten sind, dass es dich haben spüren lassen, dass sie vielleicht in der Arbeitswelt höher stehen? Also wenn jetzt mein CEO auf mich zukäme, der mehrere Millionen Euro im Jahr verdient, so, dann spüre ich das aber auch, dass dieser Mann über mir steht. Es braucht noch nicht mal an seinem Habitus liegen, sondern ich habe das selbst so verinnerlicht, dass ich mir sage, ja, dieser Mann hat es ja verdient. So, und das Buch hat so ein bisschen mir die Augen geöffnet, da zu hinterfragen, wer verdient was in der Gesellschaft. So, gibt es Leute, die dich haben das spüren lassen, oder gibt es Momente, wo du jetzt retrospektiv denkst, oh ja, da habe ich vielleicht aus dieser Logik heraus vielleicht ein bisschen zu viel Respekt gehabt, oder vielleicht auch zu wenig, vielleicht habe ich mich ja oder du dich ja mal überlegen gefühlt. Gibt es da Momente in deinem Leben, die du da teilen könntest?
Ja, ganz viele Gedanken, die ich dazu habe. Ich will aber erstmal auf die Frage antworten. Ich bin kein obrigkeitshöriger Mensch und ich habe auch keinen Respekt vor Menschen, die wirtschaftlich viel erreicht haben und in der freien Marktwirtschaft auf irgendeinem Thron sitzen, den sie bisweilen ja blutig erkämpft haben. Die Zustände, die ich kenne, die Strukturen, das sind ganz und gar preußische. Ja, ich arbeite in einer Behörde und da gibt es natürlich seit jeher auch Hierarchien, ja, mit verschiedenen Gruppierungsetagen und natürlich einer entsprechenden Top-to-Bottom-Politik. Und diejenigen, die sich dort hinaufgekämpft haben, die mussten akademisch einiges leisten und die müssen auch einiges auf dem sogenannten Kasten haben. Ich habe bisher noch keine Persönlichkeit in den Führungsriegen erlebt, die also nicht auch zu derselben taugte, also die auch nicht entsprechend, ja, also die nicht zu wenig qualifiziert war oder dergleichen. Von daher habe ich Respekt und ich wurde auch von oben herab behandelt. Und etwas in mir resonierte, ne? Weil da steht ganz klar auf dem Papier, das ist in unserem GVP und in unserem Gesellschaftsverteilungsplan auch so festgehalten. Also es gibt Verantwortliche, es gibt ganz viele Titel, ob jetzt Archivrat oder Referatsleitung oder Direktion, die schon bereitstellen, dass dort eine höhere Kompetenz und Potenz stattfinden und an derer ich mich auch orientiere, was nicht schlecht ist, weil ich kann meine Fragen stellen, ich kann auch meine Aufgaben delegieren und ich darf Fehler machen, weil letztlich landet das dann bei meinen Vorgesetzten, die das ausbaden. Ja. Was du jetzt meintest, dass mir jemand begegnet, aus einer Arroganz heraus, weil er aufgestiegen ist innerhalb dieses Systems, unter welchen Umständen auch immer, und sich aufgrund seiner Position oder seines Endeinkommens höher gestellt fühlt. Das ist en passant passiert, aber führte immer ins Leere. Wie gesagt, also solche Menschen achte ich nicht mehr und nicht weniger und beurteile sie auch nicht unmittelbar danach. Es gibt dazu ein Buch von Erich Fromm, das ich empfehlen möchte, Die Pathologie der Normalität. Aus den, ich glaube, 60er Jahren. Erich Fromm sollte sowieso von jedem gelesen werden. Ein grandioser Neopsychoanalytiker, ein toller Denker und ein handfester Gesellschaftskritiker. Und er hat also da in diesem Buch die Verschiebung von der Identität als Mensch in einer Gemeinschaft in die Identität als Bürger in einer Gesellschaft gesprochen. Und diese Gesellschaft ist unbedingt mit dem Grundwert des Geldes verzahnt. Was kostet was? Was bringt was? Wie teuer ist ein Flug von A nach B? Also die anderen Parameter rücken in den Hintergrund, die Distanz, die Orte und so weiter. In erster Linie werden wir darauf gedrillt, erstmal einen Geldwert zu sehen. Und das natürlich ganz besonders bei den Jobs, ja, bei den Beruflichkeiten, die so ausgeübt werden. Es wird allenfalls in zweiter oder dritter Instanz verstanden, was es bedeutet, Krankenpfleger zu sein, Bäcker, Friseurin oder wie auch immer, was für ein Aufwand betrieben werden muss, um diese notwendigen Jobs zu erfüllen. Ja, und erstmal geht es aber darum, dass natürlich jemand auf dem Bürostuhl oder irgendwie am Schreibtisch für eine große wirtschaftlich starke Firma arbeitend mehr verdient, wenn er spekuliert und zockt vielleicht weitaus mehr und gar nicht so, was ist denn der Mehrwert seines Tuns für die Gesellschaft und wie evident ist überhaupt das, was er da macht. Ja, und das ist ja das, was du gerade auch beschrieben hast. Es geht um Prestige, Wahn. Es geht um Geltungssucht. überhaupt nicht um die Verwirklichung, um die Erfindung seiner selbst innerhalb dieser Welt, ja, um das Ausprobieren einer riesigen Spielwiese, sondern vielmehr darum, hasse nichts, bisse nichts, ja, ich muss mir das, wie du sagst, verdienen, ich muss für das dicke Auto, was ich fahre, auch ein entsprechendes Profil errichten und möchte darüber also auch identifiziert werden als Ovole, als ja, Homo superior, sagen wir es mal so. Und das ist ja ganz ekelhaft und das ist ja unmittelbar mit dem Kapitalismus verwachsen.
Ja.
Ja.
Ein kurzer Einwurf, du machst einen ganz wichtigen Punkt auf.
Ja.
Es wird halt der finanzielle Wert der Arbeit, über den man streiten kann, aber der wird halt in freien Märkten von den Akteuren frei festgelegt. So, wenn der Aufsichtsrat sagt, so mein CEO oder der CEO der Firma, in der ich arbeite, hat das und das monetär verdient für seine Arbeit, dann ist es die eine Sache. Aber damit wird halt immer dieser gesellschaftliche Wert und das gesellschaftliche Verdienst verschränkt. Und diesen Fehler sollte man nicht machen, sondern das trennen. Meinetwegen, es kann ja auch finanzielle, sollte auch finanzielle Unterschiede in der Entlohnung der Menschen geben. So, das sehe ich an sich gar nicht kritisch. Über die Ausmaße, ist es nochmal eine ganz andere Diskussion, aber die möchte ich hier nicht aufmachen. Aber der gesellschaftliche Wert wird halt komplett daran gekoppelt.
Mm, ja.
Ne? Habe ich ein Jahresverdienst von über 100.000, dann bin ich auch dementsprechend sozial höher gestellt. Ich habe schon mal gesagt, diese Identifizierung von sozial schwach, das ist ja auch, ne, wenn ich sozial schwache Menschen sage, dann ist das auch eine Verschränkung mit finanziell schwach. So, was ich auch da schon kritisiert habe und was noch immer, finde ich, diese beiden Sphären verschränkt. Ich kann ein zutiefst sozial engagierter Mensch sein, aber vielleicht einem Minijob nachgehen und Hartz IV beziehen. Hm. Ich kann trotzdem die Mannschaft meines Vorortclubs im Fußball, Handball oder sonst was coachen und den Kindern wichtige Lektionen weitergeben. Aber das ist dann ein sozial schwacher Mensch. Ich finde diesen Begriff immer noch widerlich. So.
Hm.
Aber das wird immer wieder gemacht, so, ne, die gesellschaftliche Stellung wird mit der monetären halt einfach quasi deckungsgleich gesetzt.
Ja.
Wichtiger Punkt.
Total wichtig. Ja, Geld scheint eine Art Potenzmittel zu sein. Insofern, als wir einerseits unser Handlungsspektrum vergrößern, wir müssen finanzielle Mittel bereitstellen, wenn wir Strecken zurücklegen oder wenn wir die Welt erkunden wollen, abgesehen von diesen Sonderwegen des Low-Budget- oder No-Budget-Reisens, von denen ich jetzt nicht so viel Ahnung habe, aber in erster Linie gilt, solange ich hier gesellschaftlich koexistiere, brauche ich Geld und je mehr Flexibilität ich mir wünsche, auch was mein Konsumverhalten anbelangt, desto mehr Geld brauche ich. Also meine Kaufkraft ist irgendwie auch dadurch eine Art Potenzbeweis. So, jetzt ist es ja so, dass das Geld als solches überhaupt keinen weiteren Wert hat, als kurzweilig behalten und dann wieder eingetauscht zu werden. Und das, was uns so erfüllt offenbar, ist halt, dass wir konsumieren können und uns mit dem, was wir konsumiert haben, zeigen können. Und dann geht es ja erst in dieser Phase darum, dass wir an dem Respekt der anderen, an der Wertschätzung, der Bewunderung der anderen partizipieren. Das ist übrigens per Definition im narzisstisch. Ja, wir beeindrucken unsere Mit- und Umwelt durch Verhalten oder durch Dekor oder Outfit und partizipieren dann an diesem Beeindrucktsein und werden da süchtig nach. Und das schafft ja wieder eine völlig neue Abhängigkeit, die so eigentlich nicht existieren bräuchte. Ja, und das natürlich immer wieder bezogen auch auf die Arbeit. Ja, was arbeite ich und warum arbeite ich? Und geht es mir dabei um mich als Person, die mit Talenten geboren wurde und um die Auslebung und die Etablierung meiner Potenziale? Oder geht es mir darum, dass ich durch diese Beruflichkeit sozial stark werde, um diesen Begriff nochmal zu verwenden. Ja, und mehr Kaufkraft bekomme und also mehr noch in dieser ja, monetarisierten Welt meine Identität leben kann. Ja, da würde ich auch gerne über den Aspekt der Arbeit als solcher sprechen. Ich hatte vor dem Podcast auch angedeutet, ich könnte einen kurzen Text vorlesen aus einem alten Buch von Khalil Gibran, Der Prophet, das den meisten vielleicht sogar ein Begriff sein sollte, in dem er spirituell auf verschiedene Lebensthemen schaut. Und wenn du möchtest, kann ich demnächst daraus vorlesen, aber vielleicht willst du vorher noch was sagen.
Das kannst du sehr gerne. Ich würde noch einen Punkt gern einwerfen, weil er jetzt noch passend erscheint. Mhm. Du hast es nämlich auch gerade angeschnitten. Also man muss sich einfach bewusst werden, dass man auch seine finanzielle Situation durchaus, dass es so kontingent ist, dass es so vielen Zufällen verdankt, dass ich gerade dafür entlohnt werde, was ich kann, was ich vielleicht gut kann. Also bestes Beispiel sind Profisportler. Wenn ich höre, dass Fußballer einen unfassbaren Lohn dafür bekommen, gegen ein rundes Objekt zu schießen und das Richtung Kasten zu drängen und dort hineinzuschießen und dann verhindern, dass es ins eigene Tor geht, dann habe ich da vielleicht unfassbares Talent, aber dieses Talent hätte mir im 17. Jahrhundert nichts gebracht. So, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Es ist so kontingent, dass vielleicht gerade die, also erstens ist es kontingent, welche Fähigkeiten ich habe. Das ist zufällig, ne? Welche Fähigkeiten vielleicht ich ausgeformt habe, welche Fähigkeiten ich vielleicht niemals ausüben werde, weil da vielleicht dann die glücklichen Fügungen gefehlt haben, dass ich mich vielleicht mal im richtigen Alter an Piano gesetzt habe oder sowas, ne? Man sollte sich bewusst werden, dass das einfach von so vielen Zufällen, dass es so viele Zufälle unterliegt, dass halt man aus diesem Grund demütig wird. Ne? Genauso ist es mit der Geburt in ein Land. Wenn ich in ein Industrieland geboren werde, dann muss ich das nicht immer spüren, so, aber ich sollte immer mal wieder darüber nachdenken und mir gewahr werden, was für ein Glück das war, dass ich nicht in der Subsahara geboren wurde oder
ja,
so.
Ja, absolut. Ja. Macht aber fast keiner erfahrungsgemäß, sondern schaut weiterhin nach oben. Da ginge ja noch mehr. Siehe Bill Gates, Elon Musk, Zuckerberg etc.
Ja, und das Schlimmste ist halt dann, wenn diese Menschen, klingt jetzt so, als wenn ich eine bestimmte Gruppe meine, aber wenn man schon aus so vielen Gründen, die glücklicher Fügung unterliegen, so hoch entlohnt wird, wenn dann jemand aus diesen Kreisen sich denkt, ja, boah, aber Steuern, so gesellschaftliche Verantwortung, vornherum gerne, aber hintenrum, nee. So, da kriege ich, da könnte ich im Strahl kotzen, wie so ein, ja.
wie so ein Gesier.
Ja, das kann ich einfach nicht verstehen. Man nimmt von der Gesellschaft, aber gibt der Gesellschaft nicht zurück. Also, nee, also das ist, das wird niemals in meinen Kopf gehen und das finde ich so verachtenswert, weil das ist halt diese Überheblichkeit auf den Punkt gebracht.
Ja.
So, sorry, das war das Letzte dazu und ja, setz gerne ein über die spirituellen Ansichten auf die Arbeit.
Von der Arbeit. Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Und wenn ihr nicht mit Liebe, sondern nur mit Widerwillen arbeitet, lasst besser eure Arbeit und setzt euch ans Tor des Tempels und nehmt Almosen von denen, die mit Freude arbeiten. Denn wenn ihr mit Gleichgültigkeit Brot backt, backt ihr ein bitteres Brot, das nicht einmal den halben Hunger des Menschen stillt. Und wenn ihr die Trauben mit Widerwillen keltert, träufelt eure Abneigung ein Gift in den Wein. Und auch wenn ihr wie Engel singt und das Singen nicht liebt, macht ihr die Ohren der Menschen taub für die Stimmen des Tages und die Stimmen der Nacht. Jetzt die Frage, Marco, glaubst du, dass diese emporgekommenen Menschen, diese Harvard-Absolventen, die durch die Obolusse ihrer Eltern überhaupt erst die Studienplätze bekommen haben, dass sie das alles mit Liebe machen?
Vorsichtig, nein. Nein, also klar, ne, provokativ nein, aber das kann ich natürlich im Detail nicht sagen. Aber das alles klingt nicht danach. Diese ganze auf Leistungsoptimierung, auf Leistung beruhende Gesellschaft erstickt das halt im Keim, dass man Arbeit mit Liebe identifiziert, dass man Dinge durch seine Arbeit veredelt und besser macht und vielleicht zu einer Gestalt bringt, die in ihr angelegt ist. Hm. Ne, das ist auch das, ne, das Brotbacken beispielsweise, dieses Beispiel. Ne, das ist ja auch, weil auf Bäcker guckt man ja auch größtenteils wahrscheinlich herab, obwohl man oder viele wahrscheinlich tagtäglich morgens aus dieser Arbeit profitieren und das Essen und das, das kann ja auch ein Handwerk, kann ja auch mit Liebe sein. Du hast davon gesprochen vor einigen Folgen, dass du ein Brot gebacken hast so, und wie viel Freude das bringen kann. Und ich glaube, das kennt jeder und das nennt man dann Passion oder Hobby, aber die wenigsten nennen es dann Arbeit, ne? Weil man damit was anderes identifiziert. In unserer heutigen Gesellschaft ist Arbeit ein Muss und eher was Aversives als etwas, was man mit Liebe und Freude empfängt. So. Und da ist halt die auf immer mehr Konsum und immer mehr Produzieren ausgerichtete Gesellschaft auch gar nicht drauf aus, weil Liebe ist der Selbstzweck. Das ist das, was einen satt macht und nicht das, was einen dann ja, wie Geschmacksverstärker noch mehr konsumieren lassen möchte. Ne?
Ja,
gut. Also es ist das nachhaltig gebackte Brot dann mit Liebe, was einen sättigt, als dann der McDonald's-Burger, der noch Bock macht auf noch einen McDonald's-Burger und wo man danach denkt, die Eingeweide gingen gen Jordan.
Ja.
Ja, das ist unsere Gesellschaftsform, die Arbeitswelt ist eine Schattenform davon. Und nicht mal eine Schattenform, weil das hätte ja irgendwas Artverwandtes. Es ist eine Perversion,
ja,
auch
ja,
eine Perversion nicht. Es ist was ganz anderes.
Ja.
Ich finde es bewegend und berührend, das so zu assoziieren und die Liebe als Motor der Arbeit anzusehen und auch dann der Ausdruck zieht von Tempel Almosen ein, wenn es nicht mit Liebe macht und empfangt Spenden von denjenigen, die mit Liebe Arbeit tun, ist natürlich ein unfassbar romantisches, tolles Bild, dass diejenigen, die mit Liebe ihr Werk tun, natürlich dadurch schon gesättigt sind, dass sie das machen dürfen und dann vielleicht freigebiger sind, aber es ist halt auch wahnsinnig idealistisch und in der jetzigen Welt sehr wenig vorstellbar, dass das irgendwo auch nur ansatzweise möglich scheint. Ne? Hm. Also da so schön das klingt, so kommt direkt der Pessimismus umso stärker um die Ecke, weil es in der Realität irgendwie gar nicht so ist.
Richtig.
Wie wirkt das auf dich?
Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Das Gegenteil von Liebe ist ja Gleichgültigkeit. Viele denken Hass, aber Hass ist tatsächlich die Schattenseite und artverwandt. Aber es geht ja eher um das Gleichgültige. Gleichgültigkeit jetzt nicht im materialistischen Sinne, weil das ist es ja nicht, sondern Gleichgültigkeit eher auf emotionaler, auf sozialer und gesellschaftlicher Ebene. Ja, die anderen ausstechen, in Konkurrenz treten und dergleichen über Leichen gehen, das spricht ja sehr dafür. Ich habe mich gerade gefragt, Marco, ob du deinen Job mit Liebe ausübst. Arbeitest du mit Liebe?
Nein. Nein, Ausrufezeichen.
Obwohl du es ja eigentlich besser weißt, ne?
Obwohl ich es besser weiß, ja.
Ja, verstehe.
Was ich mit Liebe mache, ist das, was wir gerade tun.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Okay,
das
gut.
Das mache ich mit Liebe und ja. Ne, wir Menschen und gerade ich neige dazu auch immer, wir sind halt irgendwo zukunftsoffen. Und ich sag mal, solange man zukunftsoffen ist und Optionen hat, ist man lebendig. Ne? Sobald man keine Zukunftsperspektiven mehr hat, so, dann würde ich mich als tot bezeichnen innerlich. Aber das kann ja auch sehr, das kann einerseits sehr motivierend und besänftigend sein, kann aber auch voll ins Leere führen, wenn man das nicht angreift. Ja? Und das, also ich bin auf jeden Fall noch in der Position, dass ich von mir sagen kann, das ist nur eine Übergangsstellung. Aber das ist halt die Gefahr, dass man aus dieser Übergangsstellung einen dauerhaften Zustand macht und dann halt nicht die Chancen ergreift, die man vielleicht leben möchte. Ne?
Ja, vielleicht eine Übergangsstellung jetzt in dieser einen Existenz zur nächsten.
Ja.
Genau. Vielleicht wird dann in deiner Reinkarnation deine Berufung auch tatsächlich gelebt, auch im beruflichen Sinne. Ja, Marco, ja, wir haben mittlerweile...
Vielleicht noch in diesem Leben.
Ja, oder vielleicht in diesem Leben, mal schauen, ne?
Du machst ja Mut.
Nee, wichtig ist, dass wir uns hier noch mehr reinsteigern.
Und, ja, guter Punkt.
Unsere Flügel ausbreiten.
Guter Punkt, weil wir haben ja jetzt bald ein neues Format vor. Also es ist jetzt nicht komplett, dass wir das Ganze neu erfinden. Aber ich will gerne teasern und vielleicht Vorfreude schüren bei euch da draußen, dass wir etwas Neues mit euch vorhaben und ich bin gespannt. Also ich werde heute dafür in die Vorbereitung gehen. Es wird ein bisschen strukturierter sein als diese lockeren Gespräche, aber ja, wir wollen uns ja weiterentwickeln und mal gucken, wenn dieser erste Versuch in diesem Format gelingt und uns Spaß macht, dann wird da bestimmt noch das eine oder andere folgen. Aber da habe ich auf jeden Fall Bock zu. So viel zu Etablierung und Weitermachen. Wohl passt irgendwie ganz gut, finde ich gerade.
Super. Ja, finde ich auch. Da gehe ich natürlich konform. Ich würde da sogar mitmachen bei dem Format, habe ich gerade überlegt. Und ja, freue mich drauf und hoffe, dass ja das auch entsprechend umfangreich gehört wird. Also Leute, gerne weiter erzählen, dass es uns gibt. Das ist ja immer so ein bisschen bigott, am Ende einer Folge zu rufen, ja, liked uns, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Aber natürlich machen wir das auch, um erhört zu werden. Und wir freuen uns, wenn die Gruppe an Hörenden, an Zuhörenden wächst. Also freuen wir uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. In dem Sinne...
Macht das aber nur, wenn ihr es wirklich fühlt. So, macht
ja, klar.
Auch das mit Liebe. Empfehlt uns auch mit Liebe weiter.
Richtig.
Dann ist es auch nicht bigott.
Dann ist es authentisch.
Vor allem ist es dann ja was Gutes. Also ne, wenn ich dir ein Buch empfehle oder einen Film und umgekehrt oder ein Musikstück, dann mache ich es ja, weil ich dein Leben aufwerten möchte.
Das stimmt.
Moment zumindest. Von daher, geht raus und verbreitet die frohe Kunde.
Ja, mit Fanfaren und Trompeten. Ja, genau. Okay, Liebe und Vertrauen. Vielen Dank.
Liebe und Vertrauen. Bis bald.